Bist du schon mal so richtig enttäuscht worden? Haben sich deine Erwartungen und deine Versprechen, die du von Menschen hattest, nicht erfüllt? Du hast den Job, mit dem du gerechnet hast oder dem dir die Entscheidungsträger der Firma versprochen haben, nicht bekommen. Dein Partner oder deine Partnerin macht auf einmal Schluss mit der Beziehung und das, obwohl man sich ewige Liebe versprochen hat. Gute Freunde wenden sich aus irgendwelchen Gründen auf einmal von dir ab und machen dich vor den anderen Menschen auch noch schlecht oder verraten Geheimnisse, die du ihnen im Vertrauen an oder mitgeteilt hast. Haben wir sowas schon erlebt? Sowas verärgert, kränkt, verletzt, enttäuscht. Das ist kein schönes Gefühl. Sowas kann dein Leben aus der Bahn werfen. Kannst du nachvollziehen, wie es ist, wenn man sein ganzes Leben auf eine bestimmte Karte setzt und du bekommst anstatt des erhofften Gewinns eine Niete oder stehst mit leeren Händen da? So oder so ähnlich muss es den Jüngern und Anhängern Jesu Christi nach seiner Hinrichtung eigentlich ergangen sein. Sie waren verärgert, gekränkt, verletzt, enttäuscht. Und zu dieser Enttäuschung kam auch noch die Todesangst oder die Angst um ihr Leben. Denn als Anhänger Jesu wurden sie von den Juden verfolgt. 3 Jahre haben sie auf alles verzichtet, was ihnen bis dahin vor ihrer Begegnung mit Jesus wichtig war. Die Heimat, Familie, die Frau, Kinder, den Job. Sie haben alles stehen und liegen gelassen, um mit Jesus zu gehen, ihm nachzufolgen. Und nun ist er weg. Sie waren verzweifelt, verärgert, gekränkt, verletzt, enttäuscht und dazu noch die Panik und eine schreckliche Angst. So ähnlich sehe ich, war die Situation der Jünger an Karfreitag. Doch Ostern sollte das Blatt wenden. Wie das ausgeschaut hat, das lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 20, ab Vers 19. Da sitzen die Jünger zusammen. Den Bibeltext bräuchte man noch. Ich warte, damit wir mitlesen können. Johannes, Evangelium, Kapitel 20, ab Vers 19. Haben wir oder haben wir nicht? Die erste Folie von mir. Ich habe dir die E-Mail geschickt. Hast du? Meine Mail hast nicht? Weil da habe ich es noch auf Ukrainisch übersetzt. Oder beziehungsweise nicht ich. Ich habe eine Folie mitgenommen und habe es kopiert. Ja, ich gebe es zu. Da warten wir noch, dass unsere ukrainischen Freunde auch was mitlesen können, wenn es ist. Klappt das? Oder ist es schwierig? Ah, okay. Gut, dann bin ich ja sowieso ein langsamer Leser, vielleicht könnt ihr mich einholen dann. Wir warten gespannt auf das Wort Gottes. Okay. Okay, es kommen mehrere Folien, ich lese mal das erste vor. Also Evangelium nach Johannes, Kapitel 20, ab Vers 19. Am Abend desselben Tages, also Ostern, hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Was war das für eine Überraschung? Jesus zeigt sich ihnen als der Auferstandene, als der lebendige Erlöser und Retter. Und als Beweis seiner Auferstehung, dass es nicht irgendjemand anders ist, zeigt er ihnen die Wundmale, verursacht durch seine Hinrichtung am Kreuz. Und er zeigt die Wundmale an Händen und auch die Seite als Beweis, dass er gestorben war. In der Trübsal, Angst, Verzweiflung und der geistigen Dunkelheit ist auf ihnen auf einmal ein Licht aufgegangen. Dieses Licht, diese Erkenntnis kam zu ihnen, mein Jesus lebt, indem sie ihn sahen, indem sie ihn wahrgenommen haben, indem sie ihn erleben durften. Jesus lebt. Was war das für eine riesige Freude? Es muss schon ein beeindruckendes Ereignis gewesen sein. Und weiter heißt es im Wort ab Vers 21, ich habe es als PDF, als beides gesetzt. Echt? Entschuldigung. Okay. Und weiter heißt es ab Vers 21. Jesus sagt noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Jesus spricht diesen Jüngern was zu. Er sagt zu ihnen, dass durch seinen Tod und durch seine Auferstehung, durch sein Wirken, das Wirken, beziehungsweise Gottes Plan, der Errettung der Menschen in und durch sie, durch die Jünger, weitergeführt werden soll. Er gab ihnen einen Auftrag. Gottes Plan war und ist durch Jesus Christus, sollen wir Menschen von unseren Sünden befreit werden und dadurch soll der Friede Gottes bei uns einziehen. Er sagt zu seinen Jüngern, mit meinem Tod ist nicht alles zu Ende, sondern es ist der Anfang, der Beginn für euch, sein Werk weiter voranzutreiben. Und als Jünger Jesu sind auch wir mit darin eingebunden, sein Werk mit voranzubringen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, oder so sende ich dich. Haben wir den Frieden darüber, uns diesen Auftrag zu stellen? Eins ist da entscheidend, was wir unbedingt brauchen. Das ist Glauben. Wir brauchen, um das Werk Gottes weiter voranzubringen, brauchen wir den festen Glauben an die Auferstehung, den Glauben an Jesus, den Glauben an den dreieinigen Gott und den Glauben an Gottes Heilsplan für uns Menschen, für mich und dich, für alle. Ich habe mir so meine Gedanken gemacht. Und was denkt ihr? Würde unser Glaubensleben anders ausschauen? Vielleicht würden wir es ernster nehmen, wenn wir damals dabei gewesen wären? Oder würde unser Glaubensleben, unser Glauben anders ausschauen, wenn Jesus jetzt und hier uns ebenso erscheinen würde und uns ansprechen würde, Friede sei mit euch, wenn er uns seine Verletzungen zeigen würde? Würde das in uns was ändern? Wenn er uns direkt anspricht, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich dich. Er sagt, empfangt den Heiligen Geist, dann könnt ihr die Sünde erlassen oder auch nicht. Gilt diese Aufforderung und Zusage nur den Jüngern damals oder uns auch heute? Warten wir auf unser persönliches Pfingstfest oder haben wir es erlebt? Wenn ja, dann haben wir einen Auftrag. Dazu weiter im Text. Ab Vers 24. Die kann man dann ausblenden. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihn später, wir haben den Herrn gesehen, doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Das glaube ich jetzt nicht. Es ist ja auch unglaublich. Thomas, der Zweifler, Thomas, der Ungläubige, kein schöner Zu- oder Spitzname für jemand. Wie stelle ich mir die Situation damals vor? Der Freundeskreis der Jünger befindet sich in einem Raum, in einem Haus mit verschlossenen Türen. Eben haben sie mit das tollste Erlebnis oder das tollste Wunder erleben dürfen, was sie seit Lebzeiten kennen. Ihre Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, ihre Kränkung und Angst auf einmal weggeblasen. Dann klopft es an der Tür. Vielleicht haben sie aus Sicherheitsgründen auch ein Klopfzeichen ausgemacht, um festzustellen, ob Freund oder Feind vor der Tür steht, ob sie mit Angst öffnen müssen oder voller Vertrauen. Wie auch immer, nachdem sie sichergestellt haben, dass vor der Tür ein Freund ist, nämlich Thomas, haben sie geöffnet und kaum wie er den Raum betreten hat, können Sie es kaum abwarten, ihm von diesem Erlebnis, von diesem Ereignis zu berichten. Und Sie sagen, hey, wir haben den Herrn gesehen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, wandte Thomas ein. Doch, doch, du kannst es uns glauben. Es ist noch gar nicht lange her, auf einmal stand Jesus, unser Herr, im Raum und er hat mit uns gesprochen. Ich glaube das nicht. Thomas, das kannst du uns glauben. Der Herr war eben noch hier. Und es war so fantastisch, so phänomenal, so einfach super. Thomas antwortet vielleicht, ihr spinnt doch. Das ist unmöglich. Ich glaube es erst, wenn ich meine wenn ich meine Hände in seine durchbohrten Hände lege und wenn ich meine Finger in seine Seite lege, dann kann ich es erst glauben. Wir lesen weiter ab Vers 26. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deine Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr, mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. 8 Tage vergehen und in diesen 8 Tagen, bin ich davon überzeugt, ließen die Jünger nicht locker Thomas, zumindest täglich, von ihrem Erlebnis zu überzeugen. Doch Thomas ließ sich in diesen 8 Tagen nicht davon abbringen, dass ihre Geschichte für ihn nicht wahr ist. Er konnte es nicht glauben. Und dann schritt Jesus ein. Buchstäblich. Nach wie vor waren die Türen des Hauses verschlossen und Jesus kam in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Der Unfriede über ihre unterschiedlichen Anschauungen und Auffassungen soll den Frieden der Gewissheit weichen. Das Johannesevangelium berichtet uns, als die Jünger an jedem Sonntag nach Ostern zusammensitzen und Thomas mit von der Partie war, da ist Jesus wieder einmal in den Raum gekommen. Obwohl die Türen verschlossen sind. Friede sei mit euch, sagte Jesus. Und dann wandte er sich direkt an Thomas. Als wäre er nur für Thomas gekommen. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Jesus machte sich für ihn nahbar. Er machte sich für Thomas berührbar. Er zeigte sich so, wie Thomas es sich vorher gewünscht hatte. Die Frage bleibt, woher wusste Jesus, was Thomas wollte? Es scheint, als wäre Jesus die ganze Zeit da gewesen. Auch, wo sie ihn nicht wahrgenommen haben. Auch, wo sie ihn nicht gesehen haben. Auch wo sie seinen Atem nicht gespürt haben. Jesus ist da. Er weiß, wie es dir geht und er weiß auch, was du glaubst, beziehungsweise was du nicht glaubst. Er weiß, wie er dir begegnen kann. Höchstwahrscheinlich wird er nicht direkt vor dir stehen, sodass du die Möglichkeit hast, ihn anzufassen. Doch ich bin überzeugt, er kommt dann auf eine ganz andere Art und Weise, um für dich spürbar und erfahrbar zu werden. Vielleicht spricht er ganz leise in dein Herz hinein und sagt, hey, ich weiß, wie es dir gerade geht und es ist egal, was du über mich denkst. Ich hab dich unheimlich lieb. Vielleicht zeigt er sich auf eine total andere Art und Weise, indem er dir ein Bibelvers ins Herz legt und du ihn erfahren kannst. Oder in einem Liedtext oder im Lobpreis auf einmal, wo Jesus dir fühlbar und erfahrbar wird. Wo du seine Nähe spüren kannst. Vielleicht nähert sich Jesus dir im Abendmahl und du Gottes Nähe bewusst, indem du die Sünden durch das Blut bezeugst, dass sie dir vergeben sind und Jesus durch den Leib, den du durch dass das Brot symbolisiert, in dich aufnimmt. Vielleicht dauert es auch länger als bei anderen. 8 Stunden, 8 Tage, 8 Wochen. Wer weiß. Aber ich bin fest überzeugt, dranbleiben lohnt sich. So wie bei Thomas. Jetzt wird der Thomas oftmals als eher so der Zweifler, der Ungläubige, als ein Mensch genommen, der nicht unbedingt als Vorbild dienen soll. Ich denke, wir können was von ihm lernen. Was wir tun können, wenn wir uns nach oder nicht die Gewissheit haben oder den Glauben haben, dass Gott neben mir ist. Dass sich Gott mir nähern will. Ich sehe das in 3 Punkten. Erster Punkt. Mach dir deiner Sehnsucht nach Gott bewusst. Es hilft dir und andere ehrlich einzugestehen, ich kriege von Gottes Nähe nichts mit. Ich habe mehr Fragen als Antworten. Ich möchte gern auf Gott vertrauen, kann es aber nicht wirklich. So hat es Thomas gemacht. Alle um ihn herum waren erfüllt von der Gewissheit der Gegenwart Jesu, weil sie ihn erleben konnten. Und er hätte ja auch einfach mitspielen können und so tun, als ob er das alles glaubt mit der Auferstehung und sagt, okay, lass mir mal Ruhe, wird schon passen. Nein, er zweifelte und er äußerte diese Zweifel. Er spielte nicht mit. Er war ehrlich zu sich und zu den anderen und das ist wichtig. Zweiter Punkt. Gib nicht so schnell auf. Bleib dran. Such die Gemeinschaft mit anderen Christen. Thomas hätte ja auch sagen können, wisst ihr was, ihr seid alle total übergeschnappt, ihr habt ein total anderes Glaubensbild an den als ich und die Türe hinter sich zuknallen und einfach abhauen. Er tut es nicht. Er hält die Spannung aus und bleibt bei den Jüngern. Vermutlich denkt er sich, wenn ich Jesus begegnen will, dann hier in der Gemeinschaft mit den anderen. Heute ist das nichts anderes. In diesem Zusammenhang finde ich das Verhalten der anderen Jünger ebenfalls bemerkenswert. Sie halten die kritischen Fragen des Thomas aus. Sie schließen ihn aufgrund seines Unglaubens oder andere Glaubensanfassung. Sie schließen ihn nicht aus. Er darf bleiben. Sie wissen, mit Argumenten können wir ihn nicht überzeugen. Wir müssen warten, bis er Jesus selbst ergreift und begreift. Die Sehnsucht nach Gottes Nähe gilt es gemeinsam auszuhalten und zu tragen, auch in der Gemeinde, auch hier in Rief. Hier soll ein Klima herrschen, wo Suchende ihren Platz haben, wo Andersdenkende ihren Platz haben, wo es vielleicht auch zu manchen Unstimmigkeiten kommen, wo wir uns nicht immer einig sind. aber es gemeinsam aushalten, gemeinsam tragen, gemeinsam vor Gott bringen. Dritter Punkt. Beharre nicht auf Beweise. Anders gesagt, gib Jesus die Freiheit, sich auf seine Weise dir zu zeigen. Thomas knüpft seinen Glauben an Bedingungen. Er möchte, dass sich Jesus so zeigt, wie er sich das vorstellt. Und in seinem Fall erfüllt Jesus sogar die Erwartungen. Er zeigt sich Thomas und lässt sich berühren. Gleichzeitig unterstreicht Jesus aber, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Und damit sagt Jesus, es gibt einen Glauben, der nicht mit den Augen zu begreifen ist oder zu sehen ist. Es gibt einen Glauben, den man nur über das Herz spürt. Und es gibt auch einen Glauben, der unseren Verstand anspricht. Anders gesagt, Nähe entsteht unsichtbar. Was ich nicht berühren kann, finde ich oft berührend, ansprechend. Ich bin angefasst von Unanfassbaren und mein Herz ergreift, was mit den Fingern nicht gefühlt werden kann. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Wie kommt es dann aber zum Glauben? Wie kommt es dann zur Nähe mit Jesus? Friede sei mit euch, sagt der Auferstandene seinen Jüngern. Sein Wort tut, was es sagt. Friede ist da, wo Jesus nahe ist. Jesu Nähe gibt Frieden. Den innerlichen Frieden. Deine innerliche Zerrissenheit. Deine innerliche Ungewissheit. Jesus räumt sie weg, wenn er dir begegnet. Geh davon aus, dass es stimmt. Jesus ist da. Jesus ist nah. Und Jesus ist treu. Verlass dich auf diese Worte. Auch wenn du es momentan nicht fühlst. Leb mit der Nähe Gottes in seiner Gegenwart. Das Entscheidende sind nicht Antworten auf all unsere Fragen, sondern die Einladung zum Vertrauen. Jesus möchte uns hier und heute als Auferstandenen begegnen. Und oftmals ist es ja so, dass wir Gottes Nähe suchen und spüren. Und meinen, wenn wir ergriffen sind vom Lobpreis, wie ich heute war, dann ist Jesus da. Oder wenn ich meine, dass mich das Wort oder die Predigt anspricht, die mir was gegeben hat, dann ist er da. Oftmals schließen wir draus, wenn die Predigt mir nichts gegeben hat, und da war Jesus auch nicht da. Oftmals machen wir es vielleicht auch zu sehr von unserer Gefühlswelt abhängig, um zu glauben, dass Jesus da ist. Da hilft es, den Verstand mitzunehmen. Glauben ist eine Entschlusssache. Glauben heißt, ich glaube es, auch wenn ich es nicht begreifen kann. Ich glaube es, auch wenn ich es nicht fühlen kann. Ich glaube es, auch wenn ich es nicht sehen kann. Weil der Glaube ist etwas, wo ich vom Kopf, Herz und Verstand mit beeinträchtigen kann. Und je mehr ich es im Verstand auch habe und im Herzen habe, desto festige ich auch meinen Glauben. Und warum ist der Glauben so wichtig? Weil der Glauben die Grundlage der Gewissheit ist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass Jesus da ist. Ich weiß, dass er auferstanden ist. Und mit Wissen wird jeder Zweifel rausgeräumt. Im Glaubensbereich haben wir noch eine Anfechtung durch das Zweifel, der in uns kommt. Aber wenn mein Glauben stark ist, dann wird es Gewissheit. Und ich wünsche uns diesen Glauben oder diese Gewissheit so sehr, wie der Mark heute gesagt hat. Lasst die Kinder zu mir kommen. Und sie sind uns ein Vorbild. Weil sie glauben nicht, sondern sie wissen, was ihre Eltern ihnen sagen. Für sie ist es selbstverständlich, unumstößlich. Mein Papa hat gesagt, meine Mama hat gesagt und damit basta. Und diesen kindlichen Glauben, den dürfen wir annehmen. Weil mein Vater im Himmel hat gesagt, ich bin da alle Tage. Und das Schöne ist, Jesus ist nicht uns nur nahe, sondern er ist in uns. Und wir dürfen gewiss sein, Jesus ist da. So wünsche ich uns allen diesen Glauben und diese Gewissheit an unseren Erlöser Jesus Christus. Amen. Ich bete noch und dann werden wir noch gemeinsam ein Lied singen.